besonders offene Ohren und ein offenes Herz fürs Gottes Wort. Bitte, Karl.
Es ist immer schlecht, wenn da die Erwartungshaltung so hochgeschraubt wird. Und ich möchte beten, aber dein Wort muss in unser Herz hinein, das muss uns erfüllen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir wirklich demütig sind, aber offen sind. Und ich bitte dich, dass du das, was du zu sagen hast, mir heute sagst und uns allen. Und dass wir dadurch verändert werden. Amen. Wir machen ja gerade diese Predigtreihe vom Thessalonicher Brief durch und ich habe gemerkt, dass in diesem Brief oft sehr Positives erwähnt wird. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir, so als gute Österreicher, immer die negativen Dinge. Wir merken uns das, was schlecht ist. Ja. Wir jammern über das, was nicht passt. Und im Thessalonicher Brief ist mir aufgefallen, es gibt so viel Lob. Meine Frau sagt immer, mein Fehler ist, also sagt sie zu mir, dass dein Fehler ist, du lobst zu wenig. Gott ist nicht so. Gott lobt, was gut ist. Und er gibt viele Dinge, hebt er hervor, die in dieser Gemeinde, in Thessaloniki, gut sind. Und der Paulus greift es auf, ja, und knüpft dann das an. Und wir sind jetzt im vierten Kapitel angelangt und wir werden jetzt dort einerseits komplizierten Text lesen, muss ich ehrlich sagen, und andererseits einen, wo auch, wie wir schon gehört haben, sehr bekannten und grundlegenden Text. Und das Thema ist ein heiliger Lebenswandel. Und wir bewusst so eine ganz fromme Aussage zurückstellt. Ein heiliger Lebenswandel. Ich möchte jeder bitten, dass sie den Text vorliest, weil sie kann das viel besser. Ich habe sie dann. Bitte kommst.
Jetzt noch etwas anderes, Geschwister. Wir haben euch gelehrt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen. Und ihr handelt auch danach. Doch nun bitten wir euch im Namen des Herrn Jesus mit allem Nachdruck, macht darin auch weiterhin Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch im Auftrag des Herrn Jesus gegeben haben. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Denn für solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten. Und ihr werdet niemand zur Last fallen.
Okay. Die Grundstimmung, das haben wir ja schon vorhin gesagt, ist eigentlich positiv. Es Es gibt viele Dinge, die Paulus positiv hervorhebt. Und trotzdem sagt er dann dazu, aber ihr sollt zunehmen. Es soll mehr werden. Ihr sollt wachsen. Und das möchte ich jetzt mal mit einem, müssen Sie sagen, Thessalonicher Phänomen bezeichnen. Und ich glaube, wir brauchen das. Diese Einstellung in unserer Gemeinde, in unseren privaten Situationen, aber auch in unserer Gesellschaft, dass wir das Gute, das was Gott schon geschaffen hat, identifizieren und dankbar sind dafür und dass wir Verbesserungspotenzial aufgreifen. Ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, dass wir momentan eine allgemeine Grundstimmung haben jetzt in unserer Gesellschaft und leider manchmal auch in unserer Gemeinde, weil wir stehen ja mittendrin, dass man nur die schlechten Dinge hervorkehrt und dass nur die negativen Fakten in der Zeitung, in den Nachrichten erwähnt werden und man nicht sieht, dass es so viel Wunderbares und Gutes auch gibt. Und dass wir jemandem dafür dankbar sein sollen. Und Paulus ist in diesem Brief immer wieder dankbar für das, was Gott in dieser Gemeinde gemacht hat. Diese Gemeinde hat er ja nur ganz, er hat nur wenige Wochen besuchen können. Also er war er dabei am Anfang. Dann musste er fliehen. Und Gott hat trotzdem etwas Wunderbares gemacht. Und von diesem ersten Kern von Christen in einer Gegend ist so viel Segen ausgegangen. Und das, denke ich, sollte uns auch ermutigen, dass trotz unserer Fehler in deinem Leben, in unserer Gemeinde und auch in unserer Gesellschaft so viel Segen ausgehen kann. Das möchte ich einfach am Anfang sagen. Thessalonicher Phänomen. Die guten Dinge sehen und die verbesserungswürdigen Dinge, das Verbesserungspotenzial aufgreifen. Wichtig ist, drei Vorbemerkungen. Wachstum ist nötig. Wachstum ist eigentlich eine Grundeigenschaft zum Leben. Wenn du deine Hand einmal anschaust von dir und darüber nachdenkst, dass in 28 Tagen die Haut, die da drüber ist, vollkommen neu ist. Und dass wenn du in dich hineindenkst jetzt und sagst, in 120 Tagen gibt es keine rote Blutkörperchen mehr, das gleiche wie das. Sondern sie sind alle inzwischen neu geworden, gewachsen. Wenn wir nicht mehr wachsen, dann sind wir tot. Darum sagt Paulus, es muss mehr werden. In Vers 1 sagt er, mach dahin noch weiterhin Fortschritte. Also es soll mehr werden. Und in Vers 10 sagt er, lasst eure Liebe zueinander, die positiv ist, noch stärker werden. Es muss wachsen. Wachstum ist notwendig, weil Wachstum ist ein Faktor des Lebens. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir tot. Und ich meine jetzt nicht unbedingt zahlenmäßiges Wachstum, was auch gut ist, ja, aber auch inneres Wachstum. Paulus sagt im ersten Teil im Kolosserbrief 1, Vers 10, da betet er für die Kolosser und sagt, ich bete, dass ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und dieses Lebenswandel und Wachsen gehört zusammen. Zweite Vorbemerkung, das Wort Lebenswandel beinhaltet Bewegung. Wenn jemand von euch jetzt an einen heiligen Lebenswandel, so wie ich das provokant drüber geschrieben habe, denkt, dann denkt er vielleicht an einen Einsiedler in einer einsamen Zelle oder an einem Kloster, wo alles ruhig und, ja, und nichts passiert. Da kann man heilig sein. Aber das Wort Wandel heißt Bewegung. Und das heißt Veränderung. Übrigens kommen wir wachsen auch. Ne? Wachsen und Bewegung gehören zusammen. Und Lebenswandel ist Bewegung. Und Jesus hat immer wieder gesagt, kommt, lasst uns gehen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Markus 1. Ja? Wie oft war das Wort, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, und das kommt ja aus dem Markus-Evangelium, wo er sagt, kommt, lass uns gehen, gehen wir weiter, sagen wir, gehen wir weiter, bleiben wir nicht stehen. Lebenswandel ist Bewegung. Epheser 2, Vers 10 ist ein Lieblingsvers von mir, und da steht drinnen, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu den guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln, gehen. Und ich stelle mir das auch so vor, wie soll ich leben, Delina? Und dann denke ich mir, ja, Gott hat da schon Fußstapfen bereitet, in die ich hineinsteigen darf. Und wenn du am Berg gehst, im Schnee, dann kann es sein, dass dir jemand vorgeht und du bist sehr dankbar, dass da schon diese Fußstapfen sind. Und ich brauche eigentlich nur hineinsteigen. Und so hat Gott uns ein Leben schon vorbereitet. Wir können schon voraus, er ist schon vorausgegangen, aber wir sollen da hineinsteigen. Wie in eine Fußspur, die er für jeden von uns individuell gemacht hat. Das ist nicht meine Fußspur, diese andere, diese Wiesbastende, diese andere als die für meine Frau. Das ist unser Problem und der Problem, weil ich auch ein Meter viel länger als sie weniger. Dritte Vorbemerkung, also es geht jetzt um Lebenswandel, um Wachstum, und da geht es jetzt um den heiligen Lebenswandel. Und jetzt sind wir natürlich, wenn wir dieses fromme Wort hören, sehr herausgefordert und sagen, was soll das heilig? Was ist eigentlich heilig? Und ich möchte ein Schlagwort, das mir so kommen ist, sagen, Heilige sind nicht besser, aber sie sind für einen besseren Zweck bestimmt. Ein Heiliger ist nämlich ein Abgesonderter. Heiligkeit vom Ursprünglichen her, das sind abgesonderte Gegenstände, die aus dem alltäglichen Gebrauch herausgenommen worden sind, für einen heiligen Zweck. Und wir denken gleich an kultische Gefäße, also zum Beispiel im jüdischen Tempel hat es heilige Gefäße gegeben. Die waren schon aus was Besonderes, also sie haben aus Gold oder aus ganz wertvollen Materialien, aber das Besondere war, dass sie nur für den Gottesdienst verwendet worden sind. Auch in der katholischen Kirche gibt es dieses heilige Gefäß, das wird nur dafür verwendet, dass dort die Eucharistie gefeiert wird. Und ein heiliger Mensch ist es nicht ein besserer Mensch von vornherein, sondern ein Mensch, der von Gott herausgenommen worden ist für einen besonderen Zweck. Also seid ihr alle heilig, Heilige, weil ihr seid berufen für einen besonderen Zweck. Ja? Und so sollte eigentlich, so müssen wir dieses Wort verstehen. Also nicht von vornherein denken, ach, wir sind lauter ganz brave. Die Thessalonicher waren brav, ja, aber sie haben Verbesserungspotenzial gehabt. Aber ihre Herausforderung war, ihr sollt heilig leben. Der Text sagt ja, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen. Ich habe drei Schwerpunkte gesehen, was Gott will in diesem Text. Was das heilige Leben ausmacht. Ja. Ich werde jetzt zuerst auf die alte Elberfelder Übersetzung zurückgreifen, um die Verse 3 bis 9 zu erklären. Und hier ist jetzt nochmal die alte Übersetzung aus einem ganz bestimmten Grund, werdet ihr gleich merken. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile. Weil er der Herr Recher ist über all dies, wie wir euch schon vorher gesagt haben und eindringlich gezeigt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Kompliziert, ganz kompliziert. Worum geht es denn da? Ich glaube, das ist schon klar, auch wenn man die neue Übersetzung, das war vorher, die wir vorgelesen haben, die neue Genfer Übersetzung, was weiß ich jetzt, geht noch auch die ältere Übersetzung, es geht um Sexualität. Das ist jedem klar, wenn man das irgendwie, das verstehen wir ja noch. Das Wort Unzucht, Pornea, ist aber schon ein bisschen komplizierter. Was das bedeutet, ist nicht mehr so klar. Und wenn du verschiedene Christen in verschiedenen Hintergrund und in verschiedenen Zeitaltern fragst, wirst du wahrscheinlich auch verschiedene Antworten bekommen. Also, offen gesagt, es werden viele Christen vor etlichen Jahren, wie ich noch jung war, gesagt, also Wissen ist Unzucht. Sagen halt immer Wissen. Und darum will ich jetzt gar nicht auf irgendwelche Details eingehen und sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt und so weiter. Sondern ich möchte versuchen, ein Prinzip aufzuzeigen, was uns helfen kann, auf diesem Gebiet, nicht nur auf dem Gebiet der Sexualität, sondern überhaupt im christlichen Lebensstil heilig zu sein. Ich habe diese alte Übersetzung genommen, weil da drin das Wort Gefäß vorkommt. Was ist mit diesem Gefäß gemeint? Ich lese nochmal vor. Jeder, Vers 4, jeder von euch soll sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit kümmern. Dazu gibt es jetzt, wenn man die Bibel mit der Bibel erklärt, zwei Möglichkeiten, das zu verstehen. In 1. Petrus 3, Vers 7 steht, ihr Männer also wohnt bei ihnen, bei den Frauen, ja, mit Einsicht als bei dem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch mit Erben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus ermahnt die Männer, sie sollen sich den Frauen gegenüber einsichtig und ehrvoll benehmen und bezeichnet die Frauen als Gefäß. Und es ist eben so, dass dieses Wort für beides verwendet wird, für Frau und für Gefäß. Und wenn ich diese Auslegung nehme und sage, diese Gefäße heißt Frau, dann würde der Vers 4, den wir hier vor uns haben, heißen, wir Männer sollen uns bemühen, unsere eigenen Frauen zu gewinnen und wir sollen die Ehe brechen. Das ist eine klare Aussage. Ja? Es gibt eine zweite Erklärung oder Übersetzung nicht, eine Erklärung, und da heißt im 2. Korintherbrief das gleiche Wort, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus spricht von seinem Leib. Paulus sagt, mein Leben ist in einem irdenen Gefäß. Und es ist zerbrechlich und auch manchmal schmutzig. Wenn wir dieses Gefäß jetzt nehmen und sagen, es ist unser Leib und beides ist zulässig, so viel ich das verstehe, für diesen Wert, dann sagen wir, wir werden aufgefordert, unseren Leib sauber zu halten und ehrbar zu halten und nicht leer zu treten. Und da kommt noch auch das Grundprinzip, dass es um ein Gefäß geht, in dem etwas lebt. Und vielleicht vielleicht der eine oder andere jetzt auch an die Stellen aus dem Korintherbrief denken, wo Paulus sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott lebt. Ihr seid ein Gefäß, in dem Gott eingezogen ist. Und wenn wir das so sehen, dann müssen wir das, dann verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, warum es wichtig ist, dass wir ein sauberes, abgesondertes Gefäß sind. Und nicht nur einen Titel tragen, wo drauf steht, abgesondert, heilig, Christ, ja, das ist schon Erretteter, wenn wir uns sagen, ja, oft auch dankbar sind dafür, dass wir errettet sind, sondern es geht auch darauf, dass wir sauber sind, heilig. Und jetzt komme ich auf die andere, die neue, der 17, von der neuen Genfer Übersetzung, und da steht es irgendwie verständlicher, und dann haben wir die auch vorher vorgelesen. Es ist eigentlich eine Übertragung, würde ich sagen, aber es ist wirklich, glaube ich, dann für uns einfacher. Und bedenken wir, die Fries ist Weib und Frau, ja? Und jetzt sagt er, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Und jetzt kommt der Vers 4. Jeder von euch muss lernen, Gott über, ich muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein. Denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst das nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es hilft mir zu verstehen, was Paulus hier meint, wie wir heilig leben können. Und das Prinzip ist, das erste Prinzip, was auf dem Text vorkommt, ist eigentlich, wir sollen Herr über die Triebe sein und nicht von den Trieben beherrscht werden. Ja? Und das ist meines Erachtens eine große Herausforderung. Beherrscht sein oder beherrscht werden ist die Frage. Wer beherrscht dich? Was beherrscht dich? Was treibt dich? Was ist die Motivation in deinem Leben? Wir sollen uns darin von anderen Menschen unterscheiden. Christen sollen beherrscht sein. Und zwar von Heiligen Geist beherrscht sein und sich selbst auch beherrschen können. Ich sage es einfach mal so ganz banal. Wir leben halt in einer übersexualisierten Welt. Ja? Sex ist überall. In der Werbung, in Filmen, überall. Und man hat den Eindruck, dass das das Wichtigste im Leben ist. Und ich weiß, und ich lebe auch in meiner Ehe, dass die Sexualität eine große Kraft des Zusammenhaltes ist. Aber ich befürchte, dass wir durch diese gesamte Grundstimmung, die wir da haben, oft ein falsches Bild davon haben. Und deshalb müssen wir eine Herrschaft darüber aufrichten. Eine positive Beherrschung. Und auch Paulus fordert uns ganz intensiv auf, dass wir eben keine Kompromisse eingehen. In diesem Text, in anderen Texten. Und wir glauben immer, dass sexuelle Sünde schlimmer ist als andere Sünden. Aber ich glaube, es ist das Prinzip der Sünde immer falsch. Ja. Und es ist gar nicht gut, wenn wir dann eines mit anderen vergleichen und sagen, das ist schlimmer als das andere. Und eine der Geistesgaben in Galater 5, Vers 22 ist nämlich die Gabe der Selbstbeherrschung. Andere Übersetzung ist Enthaltsamkeit. Und das habe ich nachgelesen, das heißt, sich in Gewalt haben. Sich selbst beherrschen können. Und das frage ich mich und euch und uns, wo sind wir denn so weit, dass wir uns wirklich beherrschen können. Zum Beispiel beim Reden die Zunge beherrschen. Oder wenn da eine Schüssel Schokolade steht. Nein, Schokolade ist nicht kein Süße, das ist nicht das Beste. Aber manchmal frage ich mich, kann ich mich beherrschen? Weil ich weiß, es tut mir jetzt nicht gut, sonst ist mir auch schlecht und so weiter. Aber ich muss es haben. Ich muss jetzt sofort auf der Stelle einen Trieb befriedigen. Und das ist beherrscht werden, anstelle von beherrschen, selbst beherrschen. Und ich glaube, das ist das erste Prinzip. Wir sollen beherrscht sein und nicht beherrscht werden. Es geht dann weiter, haben wir heute schon gehört, vom neuen Weg. Es geht um die Liebe. Was euer Verhalten untereinander, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat es euch gelehrt, einander zu lieben. Und das tut er ja auch. Ne? Und das geht von dir aus bis ganz Mazedonien. Und trotzdem sagt er, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Das ist Thessalonicher Phänomen. Ne? Ihr habt was Gutes, es soll mehr werden. Und diese vorbildliche Bruderliebe soll zunehmen. Kann eigentlich Liebe messen? Man kann Liebe erfahren, erleben, wenn sie tätig wird. Und trotzdem täuschen wir uns auch da aus. Und wenn wir jetzt, und das hört man oft in unseren Gemeinden, den Vorwurf haben, du hast zu wenig Liebe, das ist wirklich ein Totschlagargument. Das ist ein Hammer. Weil das stimmt. Entschuldigung. Wenn mir jemand sagt, du hast zu wenig Liebe, das stimmt. Das heißt, ich habe zu wenig Liebe, aber das würde mir mehr sein. Aber es ist ein fertiges Argument. Und meistens kommt es von Leuten, die die Liebe absorbieren und wieder erwidern. Ich sage es einfach mal so. Wie kann man leben? Nehmen wir wieder das Gefäß. Wenn mein Leid, meine Persönlichkeit, wenn ich ein Topf in ein Gefäß füllen. Das wird geputzt, ist herausgenommen für einen besonderen Zweck. Das wird geputzt. Und dort gießt es hinein. Und es wird immer mehr hineingegossen. Auf die Züge. Und dieses Bild von dem Krug, der überfließt, weil Gott immer mehr hineingibt, kann uns da helfen. Nur wenn wir uns an die Liebe Gottes anhängen, wenn wir ein kommunizierendes Gefäß mit seinem Riesenreservoir von Liebe sind, dann kann von uns Liebe ausgehen. Weil sonst ist es ein Kampf. Aber es soll immer fließen, zunehmen, wachsen. Und der dritte Abschnitt sind dann die Verse 11 bis 12. Und es ist so ganz biedere, bürgerliche Grundeinstellung. Ne? Der Martin hat ja schon gesagt, ist aber schon ziemlich altmodisch. Setzt alles daran, ich lese es noch mit der alten Übersetzung, ihr sollt anständig wandeln, anständig leben. Ja? Anständig leben. Was meint Paulus jetzt damit? Die verschiedenen Übersetzungen habe ich nachgelesen, dieses geordnet Leben heißt auch stilles Leben. Mein Vater hat immer gesagt, Ruhe ist die erste Bürgerstil. Man muss also ruhig sein, da ist nicht widersprechen. Ja? Meint das der Paulus? Ich glaube schon, dass wir auch aufgefordert sind, manchmal den Mund aufzutun und zu sagen, ja, das ist nicht meine Meinung und wir stehen zu anderen Werten, wir stehen zu anderen, eine andere Überzeugung, die uns Gott gegeben hat. Das kann auch in einer Gemeinde so sein. Also, das ist einfach alles schlucken, so wie es der Österreicher gerne tun und hinten herum Maul, das ist sicher nicht das gemeint. Geordnet leben. Hier steht da drinnen, die eigenen Geschäfte erledigen. Und Paulus bezieht sich hier ein bisschen auf das, was er in Thessaloniki gemacht hat. Er ist nämlich gekommen und hat gearbeitet neben seiner Tätigkeit als Missionar, als Prediger, als Lehrer. Er hat für seinen Unterhalt gesorgt und schreibt auch. Er war ihn nicht so lassen. Aber deshalb kann er sich auch mit großer Liebe auffordern, sie sollen auch weitergeben von dem, was sie haben. Und sie haben die großen Spender dort, die Thessaloniker. Die haben viele andere Gemeinden unterstützt. Geordnet leben, die eigenen Geschäfte erledigen und niemand zur Last fallen. Und das kann man in Apostelgeschichte 17 nachlesen, was der Paulus gemacht hat. Selbstverständlich sind wir aufgefordert, anderen Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und besonders auch unseren leiblichen Geschwistern und den Glaubensgeschwistern. Ich wundere mich, wie viel Probleme oft Familien untereinander haben, dieses Prinzip des gegenseitigen Helfens zu vollziehen. Das wundert mich. Ja. Auch in der eigenen Familie. Aber wir sind aufgefordert, einander zu helfen, auch in der Gemeinde und darüber hinaus. Und auch Menschen, die in Not zu uns kommen. Ganz klar. Phasenweise brauchen wir alle, du und ich, die Unterstützung von anderen, wenn es uns schlecht geht. Und das macht eine christliche Gemeinschaft aus. Jetzt kommt aber ein Aber. Es gibt in jeder Gemeinde, in jeder Gemeinschaft Menschen, die sind Energieräuber. Wo es einfach immer nur gefordert wird, gefordert wird, gefordert wird. Ja. Ich bekomme zu wenig Liebe. Ich werde zu wenig beachtet. Ich. Und diese Beziehungsbilanz, die zwischen uns ja stimmen muss, ja, wir sind ja, ich habe vorhin das Bild von kommunizierenden Gefäßen gesagt, wir sind ja Gefäße, wo Liebe fließen soll, die muss ausgeglichen sein. Aber wenn es immer nur in eine Richtung rennt, dann rennt der eine aus und der andere, ich weiß nicht, der verstopft. Also ich will damit nur sagen, bin ich ein Saugender oder auch ein Gebender. Nur so kann eine Gemeinschaft funktionieren. Die Liebe zueinander ist ein Wechselspiel. Und denkt darüber auch nach, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Drei Prinzipien, es gibt viel, viel mehr Prinzipien über geheiligtes Leben. Das erste ist beherrscht sein, statt beherrscht werden. Das zweite Prinzip ist zunehmend lieben. Und das dritte Prinzip ist anständig leben. Wie ich es vorhin erklärt habe. Und jetzt habe ich euch, während ich das so nachgedacht habe, ist mir dieser Krug in den Sinn gekommen. Den habe ich, glaube ich, in England gesehen und gekauft. Den habe ich in meiner Studentenwohnung schon gehabt. Und der ist mir in den Sinn gekommen. Das ist ein heiliges Gefäß. Der steht bei uns am Sehnsohn und den wir suchen müssen, wenn nicht mehr wusste, wo er steht, habe ich dann ein bisschen abgeschraubt. Aber das ist ein Bild für mein Leben, für dein Leben. Ein Gefäß, das Gott herausgenommen hat aus dem Gerümpel, was so herumsteht, auf unserer Etage im Wohnzimmer, habe ich gefunden. Das Gott tut sauber macht, wo es hineingibt. Unser Leben ist ein Gefäß. Und dieses Gefäß soll heilig sein. Wir sind nicht von vornherein besser, aber wir sind für einen besseren Zweck bestimmt. Aus Gnade. Durch den stellvertretenden Tod von Jesus Christus sind wir sozusagen geheiligt worden. Reingewaschen. Aber noch nicht vollendet. Ein geisterfülltes Leben ist ein geistbeherrschtes Leben und wird nicht von Trieben beherrscht. Und wenn wir an die Quelle der Liebe angeschlossen sind, dann kann aus unserem Leben heraus Liebe und Gutes fließen. Und dann sind wir in der Lage, eine positive Energiebilanz zu unserer Umgebung zu bringen. Dann kann die hinausfließen. Ich wünsche mir das für mein Leben, dass es ein überfließender Krug ist. Es ist so schön, aber dass es drin ist, ist entscheidend.